Einen schönen guten Abend. Ihr hört die Sendung Ausbruch, die Antirepressionswelle. Am Mikrofon ist Thomas. Es ist Sonntag, der 10. März 2024, 21 Uhr. Bevor wir heute zwei Vorträge von einer Tagung in Dortmund hören werden, möchte ich als erstes euch, den Zuhörenden, aber auch Radio Dreieckland danken. Den Zuhörenden, weil ihr euch für die Menschen hinter den Gefängnismauern interessiert, an deren Leben Anteil nehmt und vielleicht oder hoffentlich für die Abschaffung von Grenzen, Mauern, aber auch Knästen seid. Radio Dreieckland danke ich für die Möglichkeit, dass ich schon vor meiner Entlassung aus der Haft vor einem halben Jahr hier mitwirken durfte. Und ohne die Redakteurinnen und Redakteure, insbesondere der Sendung Ausbruch, wäre das nicht möglich gewesen. Ein herzliches Danke an euch. Meine Idee für diesen Sendeplatz hier, jeden zweiten Sonntag im Monat, auf UKW 102,3 MHz oder im Internet auf www.rdl.de, ist unter dem Titel KJIS, das dann steht für Klassenjustiz in Südbaden, über Menschen zu berichten, die vor dem Strafgericht, vor dem Sozialgericht oder auch vor anderen Gerichten, denken wir an das Arbeitsgericht, um ihre Existenz kämpfen. Der klassenspezifische Charakter der Justiz und Gerichte erscheint mir offenkundig. Bis ich aber die Sendung entsprechend gestalten kann, wird es noch ein bisschen dauern. Denn in den nächsten zwei Monaten bin ich öfters unterwegs, um in verschiedenen Städten über meine Haftzeit zu berichten. Meist veranstaltet übrigens von der Roten Hilfe, die im Rahmen ihres 100-jährigen Geburtstages, den sie dieses Jahr feiert, auch hier auf Radio Dreieckland schon Thema war. Schaut gerne in der Mediathek auf www.rdl.de nach. Naja, und wegen der Reisen fehlt es mir dann halt an der Möglichkeit, das neue Sendeformat entsprechend akkurat zu gestalten. Und so wird es dann Sendungen wie die heutige geben. Was hören wir denn heute? Nun, vom 5. bis 7. März 2024 fand in Dortmund an der Fachhochschule eine interdisziplinäre Tagung zur Sicherungsverwahrung statt. Kurz zur Erinnerung. Die Sicherungsverwahrung, kurz auch SV genannt, wurde 1933 von den Nationalsozialisten in das Strafgesetzbuch geschrieben. Seitdem können Menschen auch nach der Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe in Haft gehalten werden. So denn Gerichte sie für gefährlich halten. Und zwar potenziell bis zum Tod. Aktuell sitzen über 600 Menschen in dieser sogenannten Maßregel. Hier in Freiburg sind es aktuell um die 60. Und der Rest verteilt sich dann über die anderen Bundesländer. Frau Professorin Gräbsch, auch sie war schon hier auf Radio Dreieckland zu hören, leitet das Strafvollzugsarchiv. Was das ist, das Strafvollzugsarchiv, dazu hören wir sie später selbst. Jedenfalls wurde nun drei Tage lang, etwas gebeutelt und beeinträchtigt vom Bahnstreik, getagt. Es kamen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, Praktikerinnen und Praktiker, um eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Wie ist es um das Recht, um den Vollzug und die Zukunft der SV bestellt? Dabei wurde auch nach Österreich und in die Schweiz geschaut. Und der Transparenz halber, ich selbst war nicht nur für Radio Dreieckland vor Ort, sondern auch einer der Referenten. Heute kommen die schon erwähnte Professorin Dr. Gräbsch und anschließend die Dortmunder Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht Lisa Grüter zu Wort. Aber fangen wir endlich an. Frau Gräbsch eröffnete die Konferenz am 5. März 2024.
Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu der Tagung Sicherungsverwahrung und kein Ende, Fragezeichen, eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme. Ich fand, dass diese Bestandsaufnahme dringend erforderlich ist und habe mich um eine Förderung für diese Tagung bemüht. Die habe ich dann aber nicht bekommen, weil andere fanden es vielleicht jetzt nicht so wichtig, das Thema. Und habe mich dann aber entschieden, das trotzdem zu machen. Und was es jetzt hier ist, ist letztlich eine Veranstaltung des Strafvollzugsarchivs. Des Strafvollzugsarchivs an der Fachhochschule Dortmund. Und deswegen möchte ich ganz kurz erklären, was das Strafvollzugsarchiv ist, für diejenigen, die das nicht wissen. Strafvollzugsarchiv wurde Anfang der 1980er Jahre von Johannes Feest, der damals Professor an der Universität Bremen war, gegründet und hat, wie der Name sagt, Material gesammelt und so weiter zum Strafvollzug, auch damals zum Strafvollzugsgesetz, das 1977 in Kraft getreten ist. Und daraus ist auch der sogenannte Alternativkommentar entstanden, der heute noch Feest, Lästing, Lindemann Strafvollzugsgesetze heißt. Und das Wort Alternativ nicht mehr im Titel trägt, aber hoffentlich noch ein bisschen alternativ ist. Und dabei ist immer der Ansatz gewesen, möglichst weitgehend die Perspektive von Gefangenen einzubeziehen. Und das Strafvollzugsarchiv hieß auch überhaupt nur Strafvollzugsarchiv, damit Dennis Petschik, der damals im offenen Vollzug in Hamburg war, einen Arbeitsplatz haben konnte, der zu seinem sozusagen Ausbildungsstand passt. Und dadurch heißt es bis heute Strafvollzugsarchiv. Und es täuscht ein bisschen darüber hinweg, was unsere eigentliche Tätigkeit ist. Also das ist weniger das Sammeln von Dingen, wobei wir zum Beispiel Gefangenenzeitungen sammeln, also auch im Auftrag des Bundesarchivs alle Gefangenenzeitungen aus Deutschland bei uns sammeln. Aber vor allem besteht unsere Tätigkeit in der Beantwortung von Gefangenenbriefen zum Strafvollzugsrecht und Maßregelvollzugsrecht und ein bisschen auch zum Vollstreckungsrecht. Und wer ist wir? Wir, das ist Sven Burkhardt, Rechtsanwalt. Und es ist Michael Reiners als studentische Hilfskraft. Und es ist auch immer noch im hohen Alter Johannes Feest, der immer noch mit uns gemeinsam Gefangenenbriefe beantwortet.
Und Lea Schulz.
Und Lea Schulze, die studentische Hilfskraft und Jurastudentin ist. Und dann gibt es immer wieder mal einzelne andere, die sich daran auch noch beteiligen. Aber es handelt sich so um eine ehrenamtliche Tätigkeit, kostenlos für die Gefangenen. Ja, und wir arbeiten auch kostenlos. Und gleichzeitig unterstützt die Fachhochschule Dortmund diese ganze Sache so ein bisschen. Und wir machen auch noch Forschung zum Strafvollzug, zur Rechtswirklichkeit des Strafvollzugs. Wir haben immer wieder EU-Projekte und solche Sachen gehabt. So, das ist so im Wesentlichen das Strafvollzugsarchiv. Und es ist 2012 an die Fachhochschule Dortmund umgezogen von der Uni Bremen. Und seither ist es sozusagen unter meiner Obhut. Und seither bekomme ich auch noch mehr mit, welche Briefe da eingehen. Wobei ich früher auch schon phasenweise an der Uni Bremen da drin gearbeitet habe. Und in dieser Zeit, seit 2012, sind eben sehr viele Briefe zu dem Thema Sicherungsverwahrung eingegangen. Das ist ein ganz zentrales Thema für die Gefangenen und die dann irgendwann untergebrachten. Und während die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema abgenommen hat, hat natürlich die Problematik für die Untergebrachten keineswegs abgenommen, die eben immer noch da drin sind und auch nur in sehr seltenen Fällen entlassen werden.
In Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg,
Wir werden
Bayern.
von Axel Dessecker zu dieser ganzen Frage noch sehr genaue Informationen
Okay.
bekommen, sodass ich das jetzt nicht so aus dem Ärmel rausschütteln muss. Also ich kann ganz kurz sagen, dass die Wahrnehmung der Untergebrachten sich ganz kurz so zusammenfassen lässt, dass sie in aller Regel es als eine Art Wettlauf mit dem Tod ansehen. Also dass sie nicht wissen, ob sie noch lebendig entlassen werden. Und wir werden ja auch hören, dass das eben auch nicht allzu oft passiert, sagen wir mal so. Ja, das ist das Strafvollzugsarchiv. War mir daran gelegen, eine kleine Bestandsaufnahme hinzubekommen unter Mitwirkung von Menschen, die sich sehr lang und sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Ja, unter Mitwirkung von Menschen, die sich mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigen und schon sehr lang. Und ich wollte auch ein bisschen außerhalb der Rechtswissenschaft gucken. Das finde ich besonders wichtig. Und auch ein bisschen außerhalb Deutschlands, also zumindest nach Österreich und in die Schweiz. Es gab dann immerhin doch noch eine ganz kleine Unterstützung. Zum einen natürlich von der Fachhochschule Dortmund und zum anderen von der Gesellschaft für interdisziplinäre wissenschaftliche Kriminologie, bei der ich mich auch sehr bedanke. Sicherungsverwahrung und kein Ende. Wann hat es angefangen? 1933. Eingeführt mit dem Gewohnheitsverbrechergesetz. Keine Panik, ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte der Sicherungsverwahrung hier präsentieren. Ich habe nur so ein paar Punkte gesetzt, wann wichtige Dinge passiert sind. Und die will ich hier keineswegs alle referieren, aber sagen, dass eben nachdem ab Mitte der 90er Jahre eben die Sicherungsverwahrung immer mehr ausgeweitet wurde, dann mit der Entscheidung M gegen Deutschland 2009 dann eben so ein Punkt gesetzt wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der die Dinge in Bewegung gebracht hat und diese Entwicklung erstmal gestoppt hat. Und das war dann auch der Zeitpunkt, zu dem dann die Gefangenen und Untergebrachten eben auch sehr stark ihre Hoffnung anfingen, auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu setzen, dass dort eben Deutschland quasi ein Riegel vorgeschoben wird, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Rückwirkungsverbots, wo man in Deutschland ja sagt, dass das eben also bis heute, dass das eben nicht gilt für Maßregeln der Besserung und Sicherung, weil das ja keine Strafe sei. Und in grober Verkürzung hat der EGMR das eben anders gesehen und gesagt, das ist doch schon eine Strafe, jedenfalls im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und hat aber auch gleich damals schon auch geprüft, ob die Sicherungsverwahrung nicht gerechtfertigt sein könnte unter dem Gesichtspunkt von Artikel 5 1e, wonach man Persons of Unsound Mind, also Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind oder wie auch immer man das übersetzen möchte, psychisch gestört, wonach man die eben auch einsperren darf. Und hat damals aber gesagt, das ist danach nicht gerechtfertigt, aber das brachte dann Gesetzgebungsprozesse in Gang und das Bundesverfassungsgericht, die dann eben immer mehr auf diese Schiene setzten und die Sicherungsverwahrung immer mehr in Richtung einer therapeutisch ausgerichteten Unterbringung, ja zumindest formal, aber dann auch tatsächlich durch erweiterte Therapiekapazitäten und so weiter umsetzten. Und diese therapeutisch orientierte Unterbringung, die war aber kurz gesagt eigentlich ein Versuch sozusagen dieses Rückwirkungsverbot zu umgehen und das ist ja deutlich in dem Therapieunterbringungsgesetz vom 01.01.2011, das eben auch so eine Richtung gesetzt hat, in die dann später auch das Bundesverfassungsgericht ging, nämlich zu sagen, wenn jemand im Therapieunterbringungsgesetz steht ausdrücklich drin, wenn jemand aufgrund eines Rückwirkungsverbotes, das zu berücksichtigen ist, nicht in der Sicherungsverwahrung untergebracht werden kann, dann kann diese Person, wenn sie an einer psychischen Störung leidet und für die Allgemeinheit mit bestimmten Taten gefährlich ist, eben doch untergebracht werden. Ursprünglich nach dem Therapieunterbringungsgesetz dann und dann in der Entscheidung vom 4.5.2011 des Bundesverfassungsgerichts eben auch in der Sicherungsverwahrung. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht noch gesagt, und die psychische Störung ist kein psychiatrischer Begriff, sondern das ist ein Rechtsbegriff und damit quasi das System geschlossen, dass man letzten Endes dann doch wieder das hatte, was man wollte, nämlich Sicherungsverwahrung. So, nun hat sich Herr Kinzig sehr lang mit den ganzen rechtlichen Entwicklungen beschäftigt und mal gesagt, dass das so kompliziert sei, dass es nur noch wenige Experten in günstigen Sternstunden oder so verstünden. Und ich glaube, diese rechtliche Entwicklung brauche ich jetzt auch nicht hier nachzeichnen. Aber jedenfalls sind dann vom Bundesverfassungsgericht einige Marken gesetzt worden in der Entscheidung vom 4.5.2011, die insbesondere das Abstandsgebot betrafen, also dass Sicherungsverwahrung eben anders ausgestaltet sein muss. als Strafvollzug, was irgendwie relativ schwierig verständlich ist, weil es auch sehr viel bei den Dingen, die dann verlangt werden, die kann man eigentlich auch vom Strafvollzug erwarten. Also es ist ein bisschen unklar gewesen, aber das war ein Punkt. Und der andere Punkt waren eben bestimmte Prinzipien, also dass das Ganze therapieorientiert sein muss, dass es individualisierte Behandlung geben muss, dass die Untergebrachten und vorher auch schon die Gefangenen, die angeordnete Sicherungsverwahrung haben, motiviert werden müssen und das Kontrollgebot, dass eben von den Gerichten das alles genau überprüft werden muss, ob das dann auch tatsächlich so passiert. Und dann kamen zum 01.06.2013 die Ländergesetze zum Sicherungsverwahrungsvollzug in Kraft, die dann eben dieses Abstandsgebot auch umsetzen sollten, indem eben dort andere Regelungen getroffen wurden als im Strafvollzug. So, ich würde sagen, eigentlich hauptsächlich quantitativer Art, aber es gibt auch ein paar qualitative Unterschiede sozusagen. Es gibt immer noch die Altfälle von nachträglich rückwirkend angeordneter Sicherungsverwahrung. Und in all diesen Jahren jetzt, von mir mitbekommen, vor allem seit 2012, haben Untergebrachte gehofft, dass sie irgendwie rauskommen aus der ganzen Geschichte, indem sie sich auf Recht berufen. Und uns dann natürlich auch angeschrieben haben an eine Sache, die immer sehr betont wurde, vor allem in der Anfangszeit, war das Abstandsgebot. Es gesagt wurde, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir erbringen hier ein Sonderopfer, weil wir für Taten eingesperrt werden, die wir noch gar nicht begangen haben. Und wir müssen ganz anders behandelt werden als Strafgefangene. Und das hat ja an einigen Punkten auch funktioniert, also was zum Beispiel die Unterbringung angeht, also die Größe der Hafträume und sowas. Aber so im Alltag, wenn man sich dann darauf bezieht, auf das Abstandsgebot, dann wird das doch sehr stark überlagert von dem Sicherheits- und Ordnungsgedanken. Das dann eben heißt, naja, ist ja schon richtig, ne? Sie müssen anders behandelt werden, aber Sicherheit und Ordnung gebietet, dass wir das jetzt hier auch nicht machen können. Sodass unterm Strich das inzwischen auch ziemlich abgeflaut ist, auch in den Versuchen, die Gefangene unternehmen, oder anders ausgedrückt in der Hoffnung, die sie auf das Abstandsgebot setzen. Dann wurde eine Hoffnung sehr stark gesetzt auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass der eben doch nochmal deutlich sagen würde, dass das hier im deutschen Recht unglaublich viele systematische Brüche gibt und dass die Sicherungsverwahrung, so wie sie jetzt konzipiert ist, da eigentlich nicht hinpasst. Also ursprünglich eingeführt für den sogenannten unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher, sollte jetzt plötzlich das Ganze therapeutisch sein. Also genau diese Besserung herbeiführen, von der man eigentlich früher gedacht hat, dass sie genau bei diesem Personenkreis gar nicht erreichbar wäre. Und dann gab es eben den Fall Illenseer vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der dann am 4.12.2018 von der Großen Kammer entschieden wurde. Und ja, also ich war damals in der Zeit, als das beraten wurde, war ich 3 Monate lang Legal Assistant von dem portugiesischen Richter Paulo Pinto de Albuquerque. Und habe so ein bisschen mitbekommen, wie er versucht hat, seine Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Staaten davon zu überzeugen, wie das im deutschen Recht knirscht mit der Art und Weise, wie die Sicherungsverwahrung hier jetzt geregelt ist und dass es sich letzten Endes ich kann nicht anders als zu sagen, eine Umgehung handelt dessen, was der EGMR ursprünglich mal den M gegen Deutschland gesagt hatte. So, und das ist ihm aber nicht gelungen, die zu überzeugen, sodass die Ilmseer Entscheidung eben das deutsche Sicherungsverwahrungsrecht im Kern bestätigt hat. Herr Kinzig wird da nachher noch einiges dazu sagen. Aber Paulo Pinto de Albuquerque hat immerhin so ungefähr 60 Seiten Sondervotum geschrieben, in dem er, denke ich, sehr klar gesagt hat, was davon zu halten ist. Und seither ist es irgendwie gefühlt noch ruhiger geworden um die Sicherungsverwahrung, weil man wahrscheinlich denkt, das ist jetzt ja alles irgendwie erledigt. So, wir haben ein paar neue Anstalten gebaut, wir haben bessere Bedingungen als für Strafgefangene geschaffen, wir haben Personal eingestellt, das stärker therapeutisch arbeitet, wenn auch sicher zu wenig. Und wir haben den EGMR, der jetzt gesagt hat, alles super. So, und jetzt ist die Frage für mich, welche Hoffnung bleibt denn jetzt eigentlich den Untergebrachten noch, nachdem diese Hoffnungen zerstört wurden? Und da gibt es natürlich immer die Hoffnung, dass die Politik irgendwann was ändert. Ne? Da gibt es dann Petitionen, Kontakt zu Abgeordneten und so weiter. Ist schwierig, weil gerade aus der Politik ja eigentlich die ganzen Verschärfungen kamen und ich noch nicht sehe, dass das irgendwie Aussicht auf Erfolg hat. Und die andere Hoffnung, die es noch gibt, ist die auf die Gerichte, ja? Also dass das Kontrollgebot erfüllt wird und dass man sozusagen im Einzelfall dann irgendwie rauskommt. Und da, kann ich hier klicken oder kann ich nicht? Ja, ich kann, aber es bringt nichts.
Doch, da kommen doch so.
Ach Mensch, die waren da. Ja, die sind, meine schönen Linien waren gar nicht da. Okay, aber eigentlich wollte ich sagen, okay, Sicherungsverwahrung und Rechtsschutz ist für mich so ein Kernthema, weil das ist, was bleibt. Also Versuche irgendwie da allgemein was dagegen zu unternehmen sind, würde ich sagen, mehr oder weniger gescheitert. Also versucht man es im Einzelfall. So, was gibt es da jetzt für Probleme? Da gibt es das Problem, dass man, um rauszukommen aus der Sicherungsverwahrung, vollzugsöffnende Maßnahmen braucht. In aller Regel. Es sei denn, irgendwann entscheidet ein Gericht, dass man vielleicht auch so rauskommt, aber das ist eben auch sehr unwahrscheinlich. Also braucht man vollzugsöffnende Maßnahmen. Dazu will ich jetzt keinen Vortrag halten, dazu habe ich gerade auch was geschrieben, wie mit vollzugsöffnenden Maßnahmen oder beziehungsweise mit der Nichtgewährung von vollzugsöffnenden Maßnahmen umgegangen wird von Anstalten. Es beruht nicht auf Aussagen von Gefangenen, sondern es beruht auf Analysen von Entscheidungen der Anstalten und der Gerichte. Und wie, ganz kurz gesagt, versucht wird zu verhindern, dass Gefangene mehr als nur Ausführungen bekommen. Okay, Prosit. und da gibt's vielfältige Strategien. Eine Sache ist, dass zum Beispiel in den Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzen inzwischen drin steht, nicht mehr ermessen für Lockerungen, nicht mehr kann, sondern eine Verpflichtung für die Anstalt zu lockern, wenn nicht wesentliche Gründe entgegenstehen, insbesondere Flucht- und Missbrauchsgefahr. Daraus machen jetzt diverse Anstalten, das steht ja insbesondere Flucht- und Missbrauchsgefahr, also können wir auch irgendwelche anderen Gründe nehmen, ist ja klar, sonst würde der nicht insbesondere stehen. Damit ist diese Verpflichtung ausgehebelt, weil eben gesagt wird, ja, also Flucht- oder Missbrauchsgefahr besteht nicht, aber der wirkt ja nicht an der Therapie mit, also können wir ihm keinen Ausgang geben. Das wäre aber natürlich nur dann rechtmäßig, wenn...
Ausführung, oder was? Ausgang oder
Nein, Ausgang. 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 Genau. Das wäre natürlich nur dann rechtmäßig, wenn die Flucht- und Missbrauchsgefahr dadurch entstünde. Aber wenn keine besteht, dann darf das nicht ein zusätzlicher Grund sein. So meine Rechtsauffassung. Aber das wird eben sehr oft anders gehandhabt. Dann gibt es Strategien, einfach um ein weiteres Beispiel zu machen. Es gibt ein Lockerungsgutachten, das sagt, Lockerungen können verantwortet werden. Dann macht die Anstalt das zweite Lockerungsgutachten. Dann steht in dem zweiten Lockerungsgutachten wieder drin, die Lockerungen können verantwortet werden. Dann macht die Anstalt das dritte Lockerungsgutachten. Ein Beispiel. So, dann gibt es die Situation, dass das Gericht entscheidet, dass Lockerungen gewährt werden müssen und dass es trotzdem nicht geschieht. Da gibt es dann auch wieder diverse Strategien, das zu umgehen. Auf die will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Aber nicht mal dann, wenn man vor Gericht Recht kriegt, heißt das, dass man hinterher tatsächlich Lockerungen bekommt. Dann ist es so, dass man das erwartet wird von den Untergebrachten, dass sie dagegen vorgehen, nach § 109 fortfolgende Strafvollzugsgesetz, wenn Lockerungen versagt werden, weil sonst im Überprüfungsverfahren gesagt wird, wenn die dann sagen, ja, ich hatte gar keine Lockerungen, deswegen konnte ich mich gar nicht beweisen draußen, dann sagt das Gericht, ja, sind sie dagegen vorgegangen im Verfahren nach 109? Nee, ja gut, dann ja, sozusagen selber schuld, ne? Hätten sie ja machen müssen und können. Auf der anderen Seite erfahren Untergebrachte sehr häufig, dass wenn sie im Gerichtsverfahren dagegen vorgehen, dass ihnen das in der Anstalt negativ ausgelegt wird, zum Beispiel als Mangel an Vertrauen zum Anstaltspersonal, als mangelnde Therapiemotivation, als Narzissmus und so weiter. Deswegen mag man manchmal vielleicht sich zurückhalten und es nicht direkt machen, aber das wiederum wird einem dann zum Nachteil später im Überprüfungsverfahren. Dann ein großes Problem ist die mangelnde Mitsprache bei der wiederholten bei der Bestellung von Sachverständigen allgemein. Und also was mir so zunehmend auffällt, ist bei der wiederholten Bestellung von Sachverständigen. Also dass das Gericht dann nochmal dieselbe Person bestellt für das nächste Überprüfungsverfahren. Und dass umgekehrt aber gesagt wird, wenn jetzt der Untergebrachte sagt, ich hätte jetzt nochmal gern dieselbe Person, dass dann gesagt wird, nein, es gibt ein Verbot repetitiver Bestellung von Sachverständigen. Das machen wir lieber nicht hier. So. Zum Beispiel. Dann ist es so, dass das Gericht zum einen zu überprüfen hat, jährlich oder nach 10 Jahren der Vollstreckung der Sicherungsverwahrung, alle 9 Monate sogar, zu überprüfen hat, ob die Anstalt ein angemessenes Betreuungsangebot angeboten hat. Und da werde ich in meinem Vortrag dann noch was dazu sagen. Hier jetzt nicht. Aber eine Sache ist, dass aus meiner Sicht es unumgänglich ist, aus rechtlichen Gründen, da auch zu überprüfen, ob vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt wurden, was aber in der Regel nicht geschieht. Und dann eben stattdessen auf das 109-Verfahren verwiesen wird, die übrigens jahrelang dauern. Und auch deswegen ist es problematisch. Dann steht in § 66c Strafgesetzbuch, dass wenn kein standardisiertes Angebot, also Gruppenangebot, Gruppenprogramm ausreicht, dass dann eine individualisierte Einzelbetreuung angeboten werden muss. Das ergibt sich auch aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aus dem Individualisierungsgebot. Trotzdem wird sehr häufig von den Anstalten verlangt, dass die Untergebrachten standardisierte Angebote wahrnehmen. Zum Beispiel das Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter, zu dem wir auch noch was hören werden, dass das auf jeden Fall durchlaufen werden muss. Vorher gibt es gar nichts. Dann ein wirklich sehr niederschmetternder Satz, der sich sehr häufig findet in Stellungnahmen und Vollzugsplänen, ist der, man stünde mit der Therapie noch ganz am Anfang. Also die Leute sind dann 20 Jahre untergebracht vielleicht oder 10, waren davor auch schon im Strafvollzug, haben die ganze Zeit irgendwas gemacht, irgendwelche Programme, irgendwelche Therapien und dann steht der Satz, wir befinden uns noch ganz am Anfang. Bis hin zu Stufenplänen, was man jetzt noch alles machen müsste, die dann sich über einen Zeitraum von 6 Jahren ziehen oder so, bei Untergebrachten, die davon ausgehen, dass sie demnächst entlassen werden müssten. Wo dann gesagt wird, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem wahrgenommenen Behandlungsstand. So. Und last not least, wenn dann ein Gericht mal feststellt, dass das Behandlungsangebot nicht ausreichend war, dann folgt daraus auch nichts. Also jedenfalls in den Fällen, in denen ich das mitbekommen habe, folgte daraus nichts. Da stand dann nur drin, dass das Behandlungsangebot nicht ausreichend war im Zeitraum X, aber jetzt ist es ja so. Und deswegen ist es kein Problem. Oder der Überprüfungszeitraum wird überschritten, also statt 9 Monaten dann irgendwie, ich glaube, es waren 20 Monate, wenn ich mich recht erinnere. Und dann sagt das Gericht, naja gut, da ist ja immer noch drin, ist ja immer noch gefährlich, also kein Schaden, kein Problem, alles paletti. So. Das sind so Punkte, die bei uns sehr häufig auftreten und ich wollte gern anlässlich dieser Situation, die sich mir so zeigt und die ich ziemlich verzweiflungsvoll finde, mal darüber reden, wo es vielleicht auch noch Stellschrauben gibt, was tut sich, was ich übersehe, weil ich sozusagen nur diese Strafvollzugsarchivsperspektive einschließlich einer Verteidigungsperspektive habe, weil ich eben auch selbst Fälle vor Gericht übernehme von Untergebrachten.
Back ins Game, wollte nie sowas wie Fame. DIY nur mit der Fam, doch für dich ist alles lame. Nix mit klein oder leise, ich bin Emo, aber feite. Ich hab das auch nicht alleine, hab ne Gang an meiner Seite. Tanke die Kraft, dass der Lauf wieder ist. Geb es zurück, wenn ich kann oder nicht. Kein Wettkampf, sondern vielschichtig. Bei mir hat Ehrlichkeit Gewicht. Du willst einen Hit, ich mach da nicht mit. Liebe den Shit, aber spiele nicht mit. Häng mit der Clique und fühle mich sick. Doch fühle Gefühle sind für dich ein Witz. Ich scheiß auf die Scheinwelt da draußen, denn mein Innen ist mein Außen. Ich brauch hier nichts verkaufen, was ich bin berauschend. Aber nicht immer und das ist okay. Zweifel an mir, bis ich nichts Gutes sehe. Mache mich fertig und falle so tief. Doch steh wieder auf und schreib auf den Beat. Mache den Rap wieder soft und zart. Fühl mein Gefühle und komm drauf klar. Mach dich auf Bus und fühl dich hart. Jede Emotion macht uns stark. Mache den Rap wieder soft und zart. Fühl mein Gefühle und komm drauf klar. Mach dich auf Bus und fühl dich hart. Jede Emotion macht uns stark.
Komm in meine Welt, hier ist alles, alles hardcore. Denn in deiner heilen Welt kommt mir alles viel zu hart vor.
Ich brauch mich nicht mehr zu beweisen, Konkurrenzkampf find ich scheiße. Ich bin mehr als was ich leiste, ich bin ich und ey, das reicht schon. Nutze die Schwächen als Stärken und seh, zeig mich verletzlich, wenn ich zu mir stehe. Ist schon okay, wenn du's nicht verstehst, doch verpasst dann die Hälfte, das Leben ist schön. Mit jedem Gefühl gibst du mehr Distanz, lass mich in Ruhe und red mit der Hand. Angst, denkst oft und mach mein Schwamm, zeig mal Gefühle, sonst macht es dich krank. Bin mehr als eine scheiß Diagnose, krank gesund sind nur Faktoren. Die nicht klar sind, Digga, wo denn? Verzieh dich mit dem Slogan. Queer feministisch am Start, Feierns intersektional. Nenn mich Zecke, mir egal, google mein Vokabular. Aber nicht immer und das ist okay. Zweifel an mir, bis ich nichts Gutes seh. Doch merk dann,
Denn die Welt hat ein großes Problem, wenn sie nicht will, dass ich zu mir stehe. Mache den Rap wieder soft und zart, fühl mein Gefühl und komm drauf klar. Mach dich auf Wurst und fühl dich hart, jede Emotion macht uns stark. Mache den Rap wieder soft und zart, fühl mein Gefühl und komm drauf klar. Mach dich auf Wurst und fühl dich hart, jede Emotion macht uns stark.
Komm in meine Welt, hier ist alles, alles zart.
Das war Finna mit ihrem Song Zartkor. Jetzt im zweiten Beitrag kommt Lisa Grüter zu Wort. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin in Dortmund. Bundesweit vertritt sie Sicherungsverwahrte und erläutert aus ihrer Verteidigerinnenperspektive Konfliktbereiche im Vollzug der Sicherungsverwahrung.
Ich soll über den Vollzug der Sicherungsverwahrung referieren. Als das Bundesverfassungsgericht im Mai 2011 die Vorschriften über die SV für verfassungswidrig erklärt hat, war ich gerade ein halbes Jahr als Anwältin zugelassen und ungefähr zeitgleich ist Ulrich Kamann verstorben und hat mir relativ viele Untergebrachte vererbt, mit denen ich dann gemeinsam überlegt habe, was passiert denn jetzt? Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn dieses Abstandsgebot überhaupt und was heißt das jetzt für uns? Und in der Zeit habe ich zum Glück dann auch Christine kennengelernt und wir haben gemeinsam darüber nachgedacht. Und Christine hat damals gesagt, dass sie der Meinung ist, dass die Untergebrachten jetzt im Außengraben der Anstalt Inlandskeeten dürfen müssen. Und das ist eigentlich so eine Kontrollüberlegung, die ich seitdem tatsächlich im Hinterkopf immer noch anstelle, wenn irgendwelche Maßnahmen auf dem Prüfstand stehen. Das ist so ein bisschen, wie man früher mal D-Mark und Euro umgerechnet hat. Bei mir ist alles die Inlandskates im Anschaltsgraben. Leider sind wir so weit entfernt von den Inlandskates, wie es nur geht. Am Anfang war ordentlich Goldgräberstimmung. Die Untergebrachten waren sehr gespannt, wie geht es jetzt weiter. Wir JuristInnen auch haben viel geklagt und viel ausprobiert und mussten dann aber doch recht schnell feststellen, dass ganz vieles Sicherheit und Ordnung zum Opfer gefallen ist und viele Entscheidungen im Vollzug oder viele Bedingungen im Vollzug auch sich primär an den Prämissen von Sicherheit und Ordnung messen und sich da nicht besonders viel dran geändert hat. Ich fand nie, dass es irgendeinen Grund gegeben hätte, sich darüber lustig zu machen, dass Menschen angefangen haben, für Kaugummis oder den Besitz von Pornos zu klagen. Die Presse hat das damals immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Gleichwohl war auch ich irgendwann am Ende meiner Möglichkeiten. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Mandanten, der sich bitter beklagt hat, dass er einen Fleischwolf nicht zugelassen bekommen hat. Da habe ich gesagt, okay, ich werde zu schlecht bezahlt für den Scheiß und ich bin außerdem Vegetarierin und das hat er dann auch eingesehen. Ich möchte gerne über die sogenannten sieben Gebote des Bundesverfassungsgerichts oder speziell ein Gebot heute sprechen, die das Bundesverfassungsgericht damals aufgestellt hat, um eben die Verfassungsmäßigkeit der Unterbringung unter Achtung des Abstandsgebotes sicherzustellen und wie diese Gebote zum Teil gegen die Untergebrachten ausgespielt werden, weil aus meiner Sicht die Justiz recht flexibel damit umgeht, wie diese Gebote zu beachten sind, wann man gegebenenfalls mal auf sie verzichten kann oder muss und wann das nicht möglich ist. Ich weiß nicht, war wahrscheinlich schon Thema hier, oder? Die verschiedenen aufgestellten Gebote. Ich werde mir ersparen oder euch ersparen, die jetzt hier nochmal zu wiederholen. Es wird jetzt primär um das Trennungsgebot gehen. Wo es geregelt ist, wisst ihr im besten Fall auch schon. Auch die, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt, möchte ich trotzdem einmal noch mal kurz wiederholen, damit wir es frisch im Kopf haben. Das Leben im Maßregelvollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen anzupassen, soweit Sicherheitsbelange dem nicht entgegenstehen. Dies erfordert zwar eine vom Strafvollzug getrennte Unterbringung in besonderen Gebäuden oder Abteilungen, aber keine vollständige räumliche Ablösung vom Strafvollzug. Das ist das Trennungsgebot. Wie der Sachverständige Rösch in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, kann eine Anbindung an große Einrichtungen sinnvoll sein, um deren Infrastruktur und Sicherheitsmanagement nutzbar machen und ein differenziertes Arbeits- und Freizeitangebot gewährleisten zu können, das den individuellen Fähigkeiten und Neigungen der Untergebrachten hinreichend Rechnung trägt. Die Gegebenheiten innerhalb der Einrichtung müssen den therapeutischen Erfordernissen entsprechen und ausreichende Besuchsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung familiärer und sozialer Außenkontakte bereithalten. Ferner muss sichergestellt sein, dass ausreichende Personalkapazitäten zur Verfügung stehen, um den Anforderungen eines freiheitsorientierten und therapiegerichteten Gesamtkonzepts der Sicherungsverwahrung praktisch zu erfüllen. Die Anforderungen. Genau, ganz relativ kurz, nachdem die Neuregelung in Kraft war, hatten wir dann oh je. hatten wir dann das erste Mal mit dem Trennungsgrundsatz, der in § 86 im nordrhein-westfälischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz dann auch aufgenommen worden ist, zu tun, indem die Einschränkungen der Besuchszeiten der Untergebrachten der JVA Werl drastisch eingeschränkt wurden. Mein Mandant erhielt zu der Zeit Besuch von Angehörigen, die allesamt berufstätig waren, und ihm wurde mitgeteilt, dass die JVA Werl jetzt getrennte Besuchsbereiche einrichten wird und von daher aufgrund der eingeschränkten Nachfrage für Untergebrachte nur noch weniger Besuchszeiten möglich sind. Ich glaube, es ist auf 2 oder 3 Tage damals reduziert worden. Wir haben damals... Bitte? Ja, genau. Es wird gleich noch logischer. Wir haben damals natürlich sofort dagegen geklagt, sind aufs Ganze gegangen und haben dafür geklagt, dass jeden Tag Besuch zugelassen wird. Und das Landgericht Arnsberg sagt 2017 dazu, ein Anspruch auf täglichen Besuch ist der gesetzlichen Regelung nicht zu entnehmen. Das Abstandsgebot ist dadurch gewahrt, dass die Besuchsregelung für Untergebrachte gegenüber dem Strafvollzug erheblich ausgeweitet wurde. Das gefiel uns nicht. Wir sind in die Rechtsbeschwerde gegangen und dann wurde... Jetzt passiert nichts mehr.
Danke.
Ja. Dann wurde meinem Mandanten ein Angebot gemacht, das er nicht ausschlagen konnte, was leider dazu führte, ein individuelles Angebot gemacht, was er nicht ausschlagen konnte.
Individualisierungsgebot.
Absolut. Das was leider dazu führte, dass unsere Rechtsbeschwerde erledigt war und ich nur noch dem Kostenbeschluss entnehmen konnte, dass wir Recht bekommen hätten, wenn diese Klage nicht für erledigt erklärt worden wäre, weil dem individuellen Bedarf Rechnung getragen wurde. So, das sind jetzt die aktuellen Besuchszeiten in der JVA Werl. Wir sehen natürlich alle sofort, dass die Besuchsregelung für Untergebrachte gegenüber dem Strafvollzug erheblich ausgeweitet wurde.
Nee, nicht?
genau, bedauerlicherweise ist hier nichts vertauscht. Das ist heute Morgen um 4 so von der Website der JVA Werl gescreenshottet worden. Ich glaube, wir müssen mal wieder klagen, aber das ist also der Status quo für die Besuche, und das Trennungsgebot wurde uns in diesem Fall eben entgegengehalten mit dem Argument, leider können wir dir nicht mehr zumuten, im Bereich der Strafhaft beim Besuch teilzunehmen. Zu deinem Schutz müssen wir dich zwingen, auf die Besuchsbereiche für Untergebrachte zurückzugreifen, was zur Folge hat, dass deine Angehörigen leider nur noch 3-mal die Woche kommen können oder aus 3 Tagen in der Woche aussuchen können. Nächster Fall, mein Mandant wollte an einem Berufsvorbereitungskurs teilnehmen, der findet im Strafhaftbereich der JVA Werl statt. Ihm ist gesagt worden, das kannst du gerne machen, du musst dann allerdings dich auf die Abteilung verlegen lassen des Strafvollzuges und musst auf deine, insbesondere auf die räumlichen Privilegien als Untergebrachter verzichten. Hat mein Mandant gesagt, machen wir nicht. Habe ich genauso gesehen, wir haben geklagt. Hier haben wir dann ausnahmsweise mal Recht bekommen vom Landgericht Arnsberg, die gesagt haben, also es besteht ein Anspruch auf Teilnahme an Berufsvorbereitungskursen bei gleichzeitiger Unterbringung im Bereich der Sicherungsverwahrung zur Achtung des Trennungsgrundsatzes. Die JVA hatte sich darauf berufen, dass das aus organisatorischen Gründen leider überhaupt nicht möglich sei, wenn mal Unterricht ausfällt oder Pausenzeiten wären, da könnte man das ja überhaupt nicht gewährleisten, dass dann eine getrennte Unterbringung stattfindet. Der Mandant hatte selbstverständlich nicht darauf bestanden, dass er seine Pausen nicht mit Strafgefangenen verbringt, sondern wollte lediglich in seiner Freizeit an Urlaubstagen etc. von der privilegierten Unterbringungsmöglichkeit im SV-Haus Gebrauch machen, was auch völlig nachvollziehbar ist. Das Landgericht hat gesagt, die JVA hat eine Organisationshoheit, also sie können entscheiden, ob sie ihn jetzt täglich zuführen in den Bereich der Strafhaft oder ob ein entsprechendes Angebot im Bereich der Sicherungsverwahrung angeboten wird. In dem Fall zerschlug sich das dann aus anderen Gründen, weswegen ich leider keinen Fortgang berichten kann. Hier wurde also das Trennungsgebot so ausgelegt, dass gesagt wurde, kein Ding, verzichte einfach auf deine Privilegien, dann ermöglichen wir dir, dass du an einem Berufsvorbereitungskurs teilnehmen kannst, was der Mandant in dem Fall abgelehnt hat. Meine größte Sorge ist gerade die Sozialtherapie, die von Untergebrachten nur noch unter Missachtung des Trennungsgebotes in Einrichtungen des Strafvollzuges wahrgenommen werden kann. Die JVA Werl hatte ja eine Vorzeige-SV-Einrichtung, also ich beziehe mich jetzt nicht auf die Qualität, sondern nur die Tatsache, dass es in der, innerhalb des SV-Bereichs stattgefunden hat und eben die Möglichkeit gab, unter SV-Bedingungen Sozialtherapie zu machen. Das ist abgeschafft worden zugunsten der, einer Sozialtherapie in der SOTA Bochum, also zu Strafhaftbedingungen unter Verzicht auf die Privilegien, die eben mit der Unterbringung im SV-Bereich einhergehen. Das OLG Hamm hält das zumindest 2020 für vertretbar. Das war ein Vollstreckungsverfahren, in dem problematisiert worden ist, ob das quasi den Behandlungsansprüchen genügt. Das Oberlandesgericht sagt in dieser Entscheidung, das reicht aus, um die Behandlungsansprüche in der Form zu erfüllen, dass wir also nicht davon sprechen müssen, dass wir euch eine Frist setzen müssen, innerhalb derer die geeignete Behandlung angeboten werden muss. Und es reicht vor allem nicht aus, um zu sagen, dass das ist so unzureichende Behandlung, dass auf der Grundlage eine Aussetzungsentscheidung getroffen werden muss. Sagen aber auch ausdrücklich dazu, dass die vollzugliche Ausgestaltung oder die Frage, ob die vollzugliche Ausgestaltung dem Trennungsgebot genügt, nicht hier zu klären ist, also im Vollstreckungsverfahren, sondern wenn dann im Vollzugsverfahren. Das Problem ist, wer in der Sozialtherapie ist und anfängt zu klagen, ist meistens nicht mehr länger in der Sozialtherapie.
Das ist der Rechtsstaat.
So ist es, genau.
Und das hat zur Folge, dass ich auch tatsächlich meinen Mandanten regelmäßig ausrede, zu klagen, aufzubegehren, Rechte einzufordern, weil das unmittelbar in die Richtung gelenkt wird. Du bist nicht behandlungsmotiviert, du möchtest dich hier, möchtest Grabenkämpfe an anderen Dingen ausagieren, um dich nicht mit dir selbst und deinen Problemen zu beschäftigen. Das heißt, jeder Mandant, der in der Sozialtherapie eine gute Chance hat und da eine Chance hat, auch eine Entlassung vorzubereiten, dem rate ich dringend davon ab, sich auf die Hinterbeine zu stellen. Ich klage jetzt gerade für eine Person, die aus der SOTA abgelöst wurde, nachdem sie begonnen hat, sich für ihre Privilegien einzusetzen. Ich bin der Meinung, dass das sachfremde Erwägungen waren, aber natürlich wird das alles therapeutisch vermatscht und dann in die Richtung, der ist nicht mehr zugänglich, der ist nicht mehr erreichbar, der ist therapeutisch überhaupt nicht mehr zu erreichen und muss abgelöst werden, gedreht. Und dieser Mann dann hatte wirklich toll erklärt, warum er seine scheiß Zimmerpflanzen braucht und warum das ein Skill ist, das er erlernt hat, um sich zu kümmern, um sich ein wohnliches Umfeld zu schaffen, damit es ihm gut geht, damit er zur Ruhe kommt. Und all das soll eben nicht ausreichen, solche Rechte einzufordern und dann den Rechtsweg zu beschreiten, ohne aus der SOTA abgelöst zu werden. Das CPT hat sich 2014 schon dazu geäußert und hat klargestellt, dass es unverhältnismäßig erscheint, von sicherungsverwahrten Personen einen pauschalen Verzicht auf die meisten ihrer gesetzlich vorgesehenen Rechte zu verlangen, um ein spezielles Behandlungsprogramm in Anspruch nehmen zu können. Das ist eben genau das, was in NRW von Untergebrachten inzwischen gefordert wird. Die weisen auch darauf hin, dass das Trennungsgebot in sozialtherapeutischen Einrichtungen aus therapeutischen Gründen nicht immer 1:1 eingehalten werden kann. Das finde ich nachvollziehbar, wenn man da die Grenzen kennt. Aber das, was von den Untergebrachten verlangt wird, ist im Grunde ein kompletter Verzicht auf die Privilegien. Nicht nur die Untergebrachten leiden drunter, die auf ihre Privilegien verzichten müssen. Es ist auch innerhalb der Sozialtherapie total problematisch. Die eine Hälfte verdient mehr Geld, die andere Hälfte verdient weniger Geld. Die einen sehen, die anderen kommen und gehen, die anderen haben eine unbefristete Strafe zu verbüßen. Das ist für das Klima auch absolut schädlich. Und darüber hinaus sind die Untergebrachten und Anschlusssicherungsverwahrten privilegiert für die Aufnahme in der SOTE. Das heißt, es ist inzwischen einem normalen Strafgefangenen mit einer Zeitstrafe kaum noch möglich, einen Platz auf der SOTE zu bekommen.
Searching for an answer. Du bist auf deinem Dorf oder in deinem Kiez groß, aber ehrlich bloß, Junge, perspektivlos. Du gehst auf eine Schule, aber weißt nicht wofür. Für eine Jobgarantie oder ein scheiß Abitur. Eins willst du nicht und das ist Hartz IV, weil der Volkskörper Leute wie die ignoriert. Also kämpfe dafür und werde mein Erster. Also gehst du weiter so gern zur Fabrik. Eine Schule, yes, eine Lernfabrik. Später darfst du gerne dein Produkt verticken. Fleiß, Geist, Muskeln und Schriften. Ja, verkauf deine ganze Arbeitskraft, weil man das in diesem und in jedem Staat so macht. Und vielleicht wird dein Land dann ja sogar Erster. Und ein ganz paar Leute machst du so richtig glücklich. Knüppeln und ackern, bitte bück dich. Vor Staat und Kapital tust du das nicht, bist du wirklich asozial. Also reiß dich am Riemen und beiß auf die Zähne. Tu was für Deutschland und fight für dein Team. Und mit Glück wirst du später ein vermögender Rentner. Deine Funktion ist das Funktionieren. Sei ein Einser, Ablauf niemals unbequem. Und wenn wir untergehen für das Unternehmen, solltest du deine Faust lieber runternehmen. Du gehst auf die Suche und findest ihn doch. Ein Banker, ein Flüchtling, ein Sündenbock. Die Antwort ist für viele einfach und erklärbar. Searching for an answer. Und ich schwöre, ihr macht es besser. Alle warten auf schönes Wetter. Also tötet den Frosch und holt es euch selber. Searching for an answer. Und ich schwöre, ihr macht es besser. Alle warten auf schönes Wetter. Also tötet den Frosch und holt es euch selber. Holt es euch selber, holt es euch selber. Holt es euch selber, yeah, yeah. Wenn die erste Strophe deinen Zustand beschreibt und du bald explodierst bei der Wut in deinem Hals, dann wach endlich auf, bind dein Tuch um deinen Hals. Formulier, was dich stört und ruf's in den Wald, in der Hoffnung, dass es in alle Welt wieder rausschallt. Von den Streets durch das Netz in den Haushalt. Platz dir dein Kopf, spring durch ein Fenster. Spring durch ein Fenster. Young Generation, ihr seid erwachsen und peilt jetzt den Schwachsinn, den wir so schön verpacken. Macht ein paar Faxen und führt das System ganz öffentlich vor, da wo immer es geht. Lass die Ellenbogen einfach mal Ellenbogen sein. Bildet eine Kette und mehrere Reihen. Kritik ist der Anfang, dann wird alles besser. Besser, ja. Es wird besser. Hä? Vergiss mal dein Gott und lass die Kirche im Dorf. Gründe ein Squad und verbünde dich dort mit Aktivisten vor Ort und do it yourself. Es ist 5:12 und nicht 10:45. Finde dich selbst, Mann, und finde dich gut. Verringer die Angst und gewinne mehr Mut. Yeah. Der Kapitalismus ist ein schlechter Tänzer. Also tanz ihm doch einfach auf der Nase herum und puste danach noch sein Karten aus um. Guck, wie einfach es sein kann, kollektivierter Reichtum und Einklang. Erste Antwort lautet, so ist es scheiße. Genauere Frage, wohin geht die Reise? Ich hätte ne Idee, aber sing es als letzter. Als allerletzter. Searching for an answer. Searching for an answer. Und ich schwöre, ihr macht es besser. Alle warten auf schönes Wetter. Also tötet den Frosch und holt es euch selber. Searching for an answer. Und ich schwöre, ihr macht es besser. Alle warten auf schönes Wetter. Also tötet den Frosch und holt es euch selber. Searching for an answer. Und ich schwöre, ihr macht es besser. Alle warten auf schönes Wetter. Also tötet den Frosch und holt es euch selber. Ja, ja. Tötet den Frosch und holt es euch selber. Quack.
Das war Johnny Mauser und Captain Gibbs mit Tötet den Frosch. Und damit geht die heutige Ausbruchssendung auch langsam ihrem Ende entgegen. Ich selbst bin nach einem halben Jahr in Freiheit immer noch fasziniert von den technischen Möglichkeiten. Diesen Beitrag hier habe ich in Dortmund am Computer zusammengeschnitten und von ihr aus hochgeladen. Wenn es dann etwas rumpelig ist, so bitte ich herzlich um Nachsicht. Die so faszinierenden technischen Möglichkeiten haben aber auch ihre tiefdunklen Schattenseiten. Denken wir aktuell an die Verhaftung von Daniela Klette. Sie wird beschuldigt, Teil der RAF gewesen zu sein. Journalistinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jagten ihr hinterher, hatten dafür einen Computerspezialisten beauftragt, öffentlich zugängliche Bilder auszuwerten, um ihr so angeblich auf die Spur zu kommen. Aber wie dem auch sei, gleich ist es 22 Uhr und zum Ausklang hören wir jetzt noch den Song Wieder von Elende Bande. Und bei allem, was ihr tut, lasst euch nicht erwischen.
Schon wieder brennt die Erde, schon wieder klingt das Schweigen so gefährlich, und schon wieder kehrt einer nicht heim. Schon wieder brennen Fackeln, schon wieder klingen leere Worte so gefährlich. Sie lassen ihn ein großen Sieger sein. Und so viel liegt heute in Trümmern, in Blut getränktem Qualm. Und ihr feiert die Soldaten, feiert sie so, wie sie fallen. Stolz hast du geschworen, stolz bist du marschiert. Und hast dir deine Hände dann per Knopfdruck beschmiert. So stolz hast du geschworen, so stolz bist du marschiert und bist dann an den Lügen doch ganz jämmerlich krepiert. Und so viel liegt heute in Trümmern, in Blut getränktem Qualm. Und ihr feiert die Soldaten, feiert sie so, wie sie fallen.
Die Qualität der Ausbildung ist sehr gut. Ich habe mich eben auch mit den verschiedenen Teilnehmern der Ausbildung
hier zur Bundeswehr gehen. Und deshalb mache ich jetzt ein Praktikum und so Jedenfalls. Wir haben das rein als Abenteuercamp ausgerichtet mit.
Auf jeden Fall, also ich werde mich definitiv bewerben, weil ich bin ja schon 21.
Fährst du eines Tages im Holz gebettet heim, dann steht vielleicht dein Name irgendwo in Stein. Um die Grenze und Medaillen verleihen deinem Tod einen Sinn. Vom Sterben fürs Vaterland schallt ein Lied über Gräber dahin. Dieser Dinge im Chaos nur versinkt und jeder auf das Sterben doch weiter Hymnen singt. Und so viel liegt heute in Trümmern, in Blut getränktem Qualm. Und ihr feiert die Soldaten, feiert sie so, wie sie fallen. Dieser Krieg genau hier beginnt, wollen wir dafür sorgen, dass er hier auf sein Ende nimmt. Weil so viel liegt schon in Trümmern, in Blut getränktem Qualm. Und ihr feiert die Soldaten, feiert sie so, wie sie fallen. Und ihr feiert Soldaten, feiert sie so, wie sie fallen.